Heute geht es um Hugo Kückelhaus, Tischler, Schriftsteller, Maler, Innenarchitekt, Designer, Philosoph und Pädagoge. Im März 2025 wäre Hugo Kückelhaus 125 Jahre alt geworden. Das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens geht auf ihn zurück. Von 1954 bis zu seinem Tod 1984 lebte er in einem Fachwerkhaus in Soest. Die Stadt Soest hatte ihm eine ehemalige Scheune zur Verfügung gestellt, die Kückelhaus nach organologischen Grundsätzen zu einem, wie er selbst sagte, unbezahlbaren Haus umbaute. In diesem Haus entstanden Entwürfe und Prototypen für Kunstobjekte, darunter auch das Spielzeug Albedeut, später Greiflinge genannt. 1993 kam es zur Gründung der Hugo Kückelhaus Gesellschaft e.V. mit dem Ziel, durch Workshops, Ausstellungen und Veranstaltungen die aktive Auseinandersetzung mit dem Gedankengut und dem Werkfundus von Hugo Kückelhaus voranzutreiben. In dieser Sendung spreche ich mit Jürgen Münch über Hugo Kückelhaus. Jürgen Münch studierte Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Medienarbeit und ist heute Vorsitzender der Kückelhaus-Gesellschaft und im Vorstand des Kuratoriums der Stiftung Kückelhaus Soest. Das Gespräch mit Jürgen Münch führte ich online.
Kückelhaus wäre in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden. Und das haben wir natürlich in Soest auch zum Anlass genommen, einige Veranstaltungen vor Ort anzubieten und ihn einfach so ein bisschen auch in Soest vor Ort einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren, vor allem auch in seiner ganzen Vielfalt. Weil viele kennen ihn ja so als Erfinder des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne, aber dass er eben auch sehr viel als Gestalter gemacht hat, dass er bildender Künstler war. Im Prinzip ja auch, also als Philosoph, sich mit ganz vielen Themen beschäftigt hat. Das war jetzt wirklich gut, da die Möglichkeit zu haben, aus diesem Anlass das auch so zu kommunizieren. In einem längeren Vortrag und auch Projekten mit dem Kreis Kunstverein zusammen, Angebote für Kinder in den Ferien zu machen, auch zum Thema Sinne. Sinneserfahrung, was sich da natürlich anbietet dann.
Der Vortrag von Jürgen Münch über Hugo Kückelhaus stieß auf breites Interesse. Vom dunklen Keller ans Licht geholt. Stadtarchiv zeigte Kückelhaus Nachlass. So titelte der Soester Anzeiger einen Bericht über die Feierlichkeiten.
Also wir hatten bei dem Vortrag waren so gut 100 Leute anwesend. Und es war eigentlich zwar die Mitgliedsversammlung des Geschichtsvereins, aber der Vortrag anschließend war öffentlich und da konnten auch noch Externe dazukommen. Und da hat sich der Saal also wirklich gut gefüllt auch. Bei der Veranstaltung im Archiv, da ging es darum, es ist ja möglich, das frühere Wohnhaus von Kückelhaus im Rahmen von Führungen zu besuchen. Und wo es also nach einer Einführung dann man durch die Arbeitsräume gehen kann. Ja, manche Räume eben auch so als kleine Ausstellungsräume gestaltet sind. Aber da kann natürlich nicht alles gezeigt werden aus seinem Werk. Und vieles ist ja auch aus konservatorischen Gründen im Stadtarchiv, im Soest, wo es eben geschützt im Keller verwahrt wird. Und da war so die Idee, Menschen auch zu ermöglichen, Dinge zu zeigen, die eben sich in den 150 Kartons sind es, im Archiv dann mal so aus dem Keller ans Licht zu holen, wie es ja auch in der Zeitung getitelt war. Und dabei haben wir festgestellt, als ich das mit dem Kollegen vorbereitet habe, dass der Nachlass von Kückelhaus der größte Nachlass im Soester Stadtarchiv ist mit eigenen Werken. Es gibt einen insgesamt größeren Nachlass von Huberto Schwarz, einem früheren Bürgermeister von Soest, der unheimlich viele Dinge, Dokumente auch aus einer früheren Tätigkeit in Danzig gesammelt hat. Das ist also mengenmäßig der größte Nachlass, aber ganz viel eben ja Gesammeltes. Und bei Kückelhaus ist es wirklich so sein eigenes Werk. Und wenn man sich vorstellt, so 150 Kartons voll, die sind dann so 30 Zentimeter hoch, 40 Zentimeter breit, 50, 60 in der Tiefe, da kann man sich leicht vorstellen, wie viel da zusammenkommt.
Trotz intensiver Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der Biografie, dem Leben und Wirken von Kückelhaus, lassen sich immer wieder neue Dinge entdecken.
Ja, immer wieder. Das ist wirklich so das Spannende auch. Und auch mir fällt immer wieder auf, was er wirklich so für Talente auch hatte, auch gerade so im Zeichnerischen und insgesamt Künstlerischen. Nach dem Vortrag vom Geschichtsverein hatte sich ein Gespräch mit einem Soester Pfarrer ergeben, der sich schon einmal intensiv auch mit dem Bruder von Hugo Kückelhaus, Hermann Kückelhaus, dem Lyriker, der sehr früh schon im Alter von 24 Jahren, 1944 gestorben war und dessen Nachlass oder dessen Gedichte, die Verbreitung, sich halt Hugo Kückelhaus gekümmert hatte auch. Und dieser Pfarrer hatte damals bei seiner Beschäftigung mit dem Bruder auch vieles oder war auf vieles gestoßen, was von Hugo Kückelhaus stammte. Und da sagte er in unserem Gespräch nach dem Vortrag, ich wollte eigentlich immer schon mal eine kleine Ausstellung machen. Und zwar hatte Kückelhaus in den 50er Jahren Illustrationen zum Johannesevangelium gemacht, zu den sogenannten Wundergeschichten, also als aus Wasser Wein wurde, Heilung des Lahmen und so weiter. Und da haben wir dann überlegt, Mensch, das lässt sich doch eigentlich relativ einfach auch umsetzen. Und zwar hatte die Kirchengemeinde, eine evangelische Kirchengemeinde, gemeinsam mit der katholischen Domgemeinde in Soest eine ökumenische Woche, wo diese Bibelgeschichten im Mittelpunkt standen. Und dann hatte ich mich eben mit dem Pfarrer im Archiv getroffen auch und war wirklich erstaunt, diese Zeichnungen von Kückelhaus zu sehen, mit was für einem sicheren Strich und vor allem auch Ausdrucksstärke die gezeichnet waren. Ich selbst hatte die vorher halt noch nie gesehen. Oder auch als ich dann im Sommer mit dem Dirk Elbert, unserem zweiten Vorsitzenden und früheren Stadtarchivar in Soest auch, als mittlerweile auch im Ruhestand, diese Veranstaltung im Archiv, wo wir eben Einblicke in diesen Nachlass geben wollten. Und wir kamen dann teilweise auch aus dem Staunen immer nicht raus, was man da so hervorgezaubert hat. Also an Zeichnungen, aber auch Entwürfe für Glasfenster und auch unterschiedlichste Techniken hat Kückelhaus ausprobiert. Also auch Drucke mit Zinkätzung, Radierungen in Kupferplatten, Aquarelle, Märchenillustrationen. Also es ist auch bei Weitem alles noch nicht ausgewertet, was alles in diesen Kisten ruht noch.
Das Buch Organismus und Technik war die erste Begegnung mit dem Werk von Kückelhaus. Jürgen Münch wurde Mitglied im Arbeitskreis Organismus und Technik. Über seine Mitarbeit an der Biografie zu Leben und Werk von Kückelhaus entstand der Kontakt zur Hugo Kückelhaus Gesellschaft, deren erster Vorsitzender er heute ist.
Ich hatte während meines, beziehungsweise das war so zu Beginn des Studiums, hatte ein Freund von mir ein Buch von Kückelhaus. Organismus und Technik hieß das. Das hatte er mir dann geliehen. Ich habe das gelesen und habe es aber nicht so in Gänze verstanden und auch nicht auf Anhieb so den Zugang gefunden. Aber ich hatte so das Gefühl, da ist was dran, was dieser Mensch zu sagen hat und vor allem, er hat was zu sagen. Und dann habe ich das später nochmal gelesen. Und Anfang der 80er, ich glaube 1982, ist ja das Buch Entfaltung der Sinne gemeinsam mit Rudolf zur Lippe von Kückelhaus erschienen. Was ja dann wirklich das Buch war, was so in der einschlägigen Literatur nachher überall zitiert wurde, wo es dann in der Pädagogik, die ja das Thema Wahrnehmung dann auch so ungefähr seit Mitte der 80er Jahre immer mehr für sich entdeckt hat, auch mit dabei war als grundlegende Literaturangabe. Und das hatte mich so fasziniert in der Art von Kückelhaus, seine praktischen Umsetzungen auch, seine Ideen und Konzepte, die da so zutage kamen. Und ich muss natürlich sagen, zum Teil die Texte von Rudolf zur Lippe haben ja auch so ein bisschen mehr dann den Einstieg erleichtert auch. Ne, also so Kückelhaus-Texte eben sind nicht immer so, dass sie sich so auf Anhieb erschließen, aber wenn man sich intensiv damit beschäftigt und sich wirklich drauf einlässt, dann gibt es auch da unheimlich viel zu entdecken. Ja, und dann bin ich Mitglied geworden in dem Verein Organismus und Technik. Da, wo ich jetzt aktiv bin, ist ja die Stiftung Kückelhaus Soest und die Hugo Kückelhaus Gesellschaft, die ja ganz eng zusammenhängen. Das Erfahrungsfeld, das ist ja so ein weiteres Jubiläum in diesem Jahr, wird ja in diesem Jahr 50 Jahre alt. Das hatte er 1975 das erste Mal präsentiert auf der Sonderschau Exempla. Das war ein Teil der internationalen Handwerksmesse in München gewesen. Da hat das also praktisch so das Licht der Welt erblickt. Dann wurde später, um eben dieses Erfahrungsfeld, die Geräte, um das alles zu erhalten und auch als Wanderausstellung fortzuführen, war die Idee, diesen Verein Organismus und Technik zu gründen. Da waren ganz viele Architekten drin gewesen, denn Kückelhaus hatte ja so Anfang der 70er, war er ja auch ein bekannter Kritiker der damaligen Architektur, hatte ja auch 73 war das erschienen, sein Buch Unmenschliche Architektur, wo er diese Dinge aufgegriffen hat, wo er sehr aktiv auch als Vortragsreisender war. Dann aber auch viele Mitglieder so aus dem Bereich der Pädagogik, Psychologie, weil Kückelhaus sich ja mit seinen Themen auch so wirklich in allen Bereichen auch bewegte. Also ich habe mal irgendwann gesagt, so er war auch disziplinlos im besten Sinne des Wortes. Also er hat auch nicht streng unterschieden, sondern versucht eben, diese ganzen verschiedenen Disziplinen auch zusammenzubringen. Ja, weil das ja alles Themen sind, die mich als Mensch immer betreffen auch und ich das nicht so aufteilen kann in Segmente dann. Und da bin ich dann Mitglied geworden, als ich mein Anerkennungsjahr im Jugendhof Lotho, einer Bildungsstätte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, gemacht habe, weil da auch die Leiterin und einer der Dozenten auch Mitglied in diesem Arbeitskreis war und Kückelhaus auch öfter da im Jugendhof dann Vorträge gehalten hat. Und dann hatte ich das Glück, dass ich noch seinen Vortrag 1984 in Unna dann auch als Zuhörer sein konnte. Das ist ja auch der Vortrag, der später in dem WDR-Film Leben in Schwingung zu sehen war. Und dann ist er ja kurz danach eben im Herbst, also am 5. Oktober 1984, verstorben dann. Und durch diese Kontakte auch war ich irgendwann interessiert, so zu schauen, was hat Kückelhaus also nicht nur selbst noch geschrieben, welche Arbeiten gibt es da von ihm, wusste ich auch noch gar nicht um seine anderen Arbeiten eben als, ja, wie gesagt, als Gestalter und habe dann so geguckt, bin in die Uni gefahren und so alte Buchverzeichnisse durchgeguckt und Zeitschriftenverzeichnisse, wo taucht der Name Kückelhaus auf. Und dann ergab es sich, dass nach Kückelhaus Tod die Erben, also die Familie, seinen gesamten Nachlass der Stadt Soest übergeben haben. Mit der Verpflichtung, dass die Stadt Soest sich darum kümmert und eben auch das Haus weiterhin erhält, in dem er gelebt hat, also sein Wohn- und oder seine Wohn- und Arbeitsstätte. Und da hatte dann jemand den Kontakt hergestellt, weil dort wurde dann auch angefangen, eine Bibliografie Kückelhaus zu erstellen. Und das habe ich dann eben ehrenamtlich mit der damaligen Arbeitsstelle des Stadtarchivs zusammen gemacht. Und dann war es in Soest natürlich so, wenn so eine Stadt so eine Verpflichtung übernimmt, schaut man natürlich auch, wie kann man das auch auf breitere oder auf mehrere Schultern verteilen. Und daraufhin wurde eben von der Stadt Soest die Hugo-Kückelhaus-Gesellschaft gegründet, um auch Ehrenamt mit ins Boot zu holen und um diese ja sehr breit aufgestellte Arbeit auch leisten zu können. Und aufgrund eben dieser Mitarbeit an der Bibliografie wurde ich damals dann auch angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, in die Kückelhaus-Gesellschaft als Gründungsmitglied mit einzutreten, aber eben auch als mit in den Vorstand zu gehen. Und dadurch bin ich halt dann auch seitdem mit dem Vorstand und seit einigen Jahren auch als erster Vorsitzender.
Wer sich mit Kückelhaus beschäftigt, kommt nicht umhin, ihn im Kontext der Zeitereignisse zu betrachten.
Ich habe ja auch so in den vergangenen Jahren öfter mal über Kückelhaus publiziert, auch Beiträge geschrieben für unterschiedlichste Zeitschriften. Und da habe ich auch dann einfach, ja, als ich das mal so habe, sein Leben Revue passieren lassen, eben auch gesagt, er ist ja wirklich durch sämtliche Krisen und Umbruchsphasen dieses Jahrhunderts auch gegangen. Also er ist ja 1900 eben, wie du schon eben sagtest, geboren. Dann so seine ganze Jugend, 1914, fing der Erste Weltkrieg an. Nach dem Krieg direkt, wurde dann das Abitur gemacht. Zwischenzeitlich wurde er eingezogen, auch zu Übungen der Wehrmacht schon. Dann kam ja die ganze Zeit auch, er lebte ja in Essen, ist ja in Essen aufgewachsen auch. In der Schule war er also schon auf der einen Seite ein guter Schüler, aber auch irgendwo ein eigenwilliger Schüler. Und zwischendurch ist er auch mal nach Gütersloh ins Internat gekommen, ist dann aber wieder nach Essen zurück auch. Hat dann eben nach dem Abitur eine Tischlerlehre hier in Bielefeld auch gemacht, weil für ihn war eigentlich relativ früh klar, dass er also nach dem Abitur nicht studieren will, sondern ein Handwerk erlernen. Er selbst hatte ja immer ganz viel auch schon so mitbekommen, denn sein Vater war für das Handwerk tätig, hieß auch Hugo Kückelhaus Senior, war Mitbegründer des Rheinisch-Westfälischen Tischler Innungsverbandes und ganz viele, was wir heute so im Innungswesen, im Handwerk kennen, ging auch mit auf Vater Kückelhaus zurück. Er selbst, also der Vater, kam eigentlich aus dem Kaufmännischen und hatte aber immer irgendwie auch großes Interesse am Handwerk und hatte eben festgestellt, also vielen Handwerkern ging es damals ja auch sehr, sehr schlecht, was daran lag, dass die oft gar nicht in der Lage waren, so zu kalkulieren auch. Und oft war dann da so eine Konkurrenz untereinander gewesen, dass man versuchte, die Aufträge zu kriegen und möglichst billige Aufträge dann oder die Aufträge eben niedrig zu machen, um die Konkurrenz auszustechen, was natürlich für die Kunden von Vorteil war. Aber immer mehr Betriebe blieben dadurch natürlich auf der Strecke, auch durch Selbstausbeutung. Und dann sagte er eben, es ist jetzt wichtig, dass sich die Handwerker, die Tischler insbesondere zusammenschließen, Verbände bilden und einfach sehen, dass man durch so unbegrenzte Konkurrenz nicht weiterkommt, sondern nur gemeinsam. Und da war zum Beispiel interessant auch, da hat er in einer Zeitschrift zum Beispiel, der Vater war nicht nur eben Kaufmann, sondern auch Bundartdichter und auch Schriftsteller. Und da hat er zum Beispiel eine Fortsetzungsgeschichte geschrieben, Tischlermeister Stempelmann, wo es darum geht, so das so zu vermitteln auf eine pädagogische Arbeit, wie wichtig es ist, so zusammenzuhalten und gemeinsam zu arbeiten. Und ich denke, das hat Kückelhaus sicherlich auch beeinflusst, mit bei seinem Entschluss dann in die Tischlerausbildung zu gehen. Im Anschluss daran hat er dann aber auch noch seine Meisterprüfung gemacht. Aber bis dahin hat er immer wieder die Arbeit auch, also er hat dann auch noch Wanderjahre, auch in Nordeuropa, also Schweden, aber auch in Deutschland absolviert, immer wieder für Studienzeiten unterbrochen. Also in Physiologie, aber auch Soziologie, Mathematik, da interessierte ihm immer so Logik, war etwas, wo er sich mit beschäftigt hat. Und bei der Mathematik eben auch zum Beispiel die Frage, was ja heute auch immer wieder so ein Thema ist vor dem Hintergrund von KI, was kann Mathematik eigentlich leisten? Was von der Welt kann Mathematik beschreiben? Aber wo kommt Mathematik eben auch an ihre Grenzen? Das waren Sachen, die sich damals so abgezeichnet haben, aber die sich wirklich so durch sein späteres Leben gezogen haben. Und auch die späteren Jahre war immer wieder so sein Einsatz fürs Handwerken-Thema, dass er so versuchte, Impulse zu geben auch. Also Handwerker so zu ermuntern, so eigene Wege zu suchen, nicht der Industrie nachzueifern oder in Konkurrenz zu gehen, sondern sich so, ja, eigentlich auch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln oder auch eine Experimentierfreude, Suche nach neuen Formen, Spiel mit Formen anzuregen.
Mein Vater wollte den Dingen auf den Grund gehen. So zitiert Jürgen Münch den Sohn von Hugo Kückelhaus.
Ja, das war ja bei ihm wirklich so dieser, ja, es ist so mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen so ein abgekrabbelter Begriff, eben so diese Ganzheit des Menschen auch, was da einfach alles reinspielt. Und das interessierte ihn. Sein Sohn, als ich mit dem sprach, der ist leider im letzten Jahr im Alter von 90 Jahren verstorben. Ich habe ihn leider nie persönlich kennenlernen können, aber wir haben oft miteinander telefoniert und brieflichen Austausch gehabt. Der sagte dann irgendwann mal so, mein Vater wollte den Dingen auf den Grund gehen. Und ich glaube, das umschreibt es auch ganz gut. Was bei Kückelhaus, was ich auch so bei ihm zentral sehe, so sein Menschenbild. Also er war ja so, was man so sagt, so im Sinne einer humanistischen Bildung, alles Potenzial oder alle Fähigkeiten, die der Mensch in sich trägt, eben so zur Entfaltung zu bringen. Er sprach ja auch eben im Zusammenhang, gerade wenn es so um Pädagogik ging oder ja auch das Erfahrungsfeld später, hieß ja auch Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. Nicht Erfahrungsfeld zur Erziehung der Sinne, sondern Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. Also dieser Begriff Entfaltung war ja für ihn ganz zentral. Und dass es dafür natürlich für den Menschen Spielräume braucht, wo er die ja entwickeln und entfalten kann.
Das ist, so Jürgen Münch auch,
der rote Faden, der sich auch durchzieht.
Bei der Vielfalt der Tätigkeiten entstand bei mir der Eindruck, dass Kückelhaus freiberuflich sein Geld erwarb. Ich sprach Jürgen Münch darauf an.
Also ich sag mal so, finanziell ging es ihm und auch der Familie später nie gut. Er war immer sehr aktiv und hatte anfangs in den ersten Jahren, bevor er nach Berlin gegangen ist, war er bei der Firma Dickerhoff gewesen, einem großen Tischler und auch renommierten Tischlerbetrieb in Bochum, den es bis heute gibt. Da war er als Innenarchitekt und Planer angestellt und hatte da ein festes Einkommen. Dann ist er nach Berlin gegangen 1934. Da erschien sein Buch Urteil und Gebärde. Da hat er auch ein Honorar für bekommen, aber es war letztlich immer nicht viel gewesen. Und dann hatte er von ungefähr 34 bis 36 war er Amtsleiter in der NS-Kulturgemeinde Abteilung Handwerk, weil er hatte ja wirklich anfangs auch so die Hoffnung, dass der Nationalsozialismus eben Möglichkeiten für die Entfaltung und Förderung des Handwerks bietet. Und in dieser Position hatte er natürlich auch viele Möglichkeiten, sich eben so für das Handwerk einzusetzen, aber er war auch jemand, der relativ schnell merkte, wo eigentlich so dieses ganze NS-System hingeht. In seiner eben Unmenschlichkeit und der Totalitarismus, der einfach dahinter steckte. Aber das ist jetzt nochmal so eine andere Geschichte. Aber danach war er nur noch freier Mitarbeiter auf Honorarbasis, also sowohl beim Kunstdienst später, wo er Mitarbeiter an der Deutschen Warenkunde war, wo er auch mal Vorträge gemacht hat. Aber es gibt noch Dokumente aus der Zeit, wo immer wieder deutlich wird, dass die Familie so ihr Knacksen hatte, was das Finanzielle anging. Nach dem Krieg lebte er noch eine Zeit lang mit seiner Familie in Kaput bei Potsdam und ist dann ja in den Westen.
Küglaus floh in den Westen und war dann zunächst Dozent an der Werkschule in Münster.
Er war ja dann, als er in Westdeutschland war, lebte er zunächst am Möhnesee auf dem Gelände der Druckerei Kätelhöhn. Das ist so eine ganz bekannte Druckerei, eben auch für Künstler gewesen. Er war da hingekommen durch den Fotografen Renger Patsch, mit dem er sehr eng befreundet war. Und in der Zeit arbeitete er zum Beispiel als Dozent an der Werkschule in Münster. Das ist die heutige Fachhochschule für Design. Es waren ja früher, so gab es ja die Werkschulen oder manche hießen auch Werkkunstschulen. Da habe ich immer noch gedacht, das wäre so seine letzte feste Anstellung gewesen. Aber dem war nicht so. Da war er schon mit einem Werkvertrag gewesen. Also nicht irgendwie eine feste Professoren- oder Lehrstelle gehabt. Und da gibt es aus den Jahren zwei sehr interessante Dokumente. Und zwar hatte ihm Frage, hieß der gute Mann, der war auch an dieser Werkschule und der ist nach Wuppertal gegangen, um da die Werkschule neu zu gründen. Und der hatte ihn gefragt, ob er mitkommt als Dozent und ihm dort eine feste Stelle angeboten. Und da hat Küglaus abgelehnt. Er wollte frei bleiben. Auch aus der Zeit, ich kann es jetzt gar nicht genau aufs Jahr sagen, wurde er angefragt, ob er Interesse an einer Professur an der Kunstakademie in Stuttgart hat. Und da gibt es einen Brief, den haben wir jetzt aus einem Nachlass erhalten. Da schreibt Küglaus an Gustav Schleicher, einem Architekt und Künstler aus Stuttgart, der wohl irgendwie im Auftrag diese Frage an ihn gestellt hatte. Und da hat auch Küglaus wieder abgelehnt. Und in diesem Brief findet sich der Satz, lieber in freier Wildbahn verrecken. Also er hat sich wirklich geweigert, irgendwo nochmal eine feste Stelle anzunehmen oder überhaupt in institutionellen Zusammenhängen zu arbeiten. Und auch, er war ja so in den 50er, 60er Jahren sehr aktiv so als Gestalter von Kircheneinrichtungen, Glasfenstern, was schon auch ein gewisses Einkommen gesichert hat. Aber oftmals, das ist auch durch Briefe im Nachlass belegt, musste er immer wieder hinterherhaken, dass auch das Geld kam. Oder in einem Brief, der erhalten ist, er hatte ja Anfang der 50er Jahre seine Bildgeschichten vom Träumling. Auch wieder so eine wunderbare Sache. Den Verlag angeschrieben, weil auch Auszahlungen ausstanden, ne, wo er sagte, hier, ich muss meine Familie, ne, wir brauchen was zu beißen. Wir haben keine Möglichkeit, da lange so aufs Geld zu warten. Aber trotzdem ist er immer in dieser Haltung geblieben, nicht für eine Institution oder in einer Institution zu arbeiten. Oft war natürlich Institutionen, Einrichtungen Auftraggeber, aber immer als freier, unabhängiger Mensch, Berater, Gestalter.
Beeinflusst von der Fröbel-Pädagogik entwickelte Küglaus 1939 ein Spielzeug, das noch heute im Handel erhältlich ist.
Das Spielzeug hat er ja 1939 entwickelt. Er hatte sich da sehr intensiv mit der Fröbel-Pädagogik beschäftigt und arbeitete auch mit der Fröbel-Pädagogin Erika Hoffmann zusammen. Und er war so, ja, ihn begeisterte so dieser Ansatz von Fröbel eben auch, Kindern Spielräume zu entwickeln oder so diese Idee, das war ja ein Begriff von Fröbel, die Spielpflege. Und Fröbel hatte ja so einiges, so Bauklötze oder auch mit Bällen schon für kleine Kinder. Und da hatte er die Idee, was kann ich machen für Kinder, die in der Wiege liegen? Was kann ich denen so an Spielzeug geben? Das war dann zum einen eben diese Idee unter dem pädagogischen Aspekt. Aber es spielte auch eine Rolle, das hat er geschrieben, ich wollte neue Märkte für Drechsler eröffnen. Und das war auch ein Grund mit da für die Entwicklung. Und das haben dann eben Drechslereien in Schlesien, da war er Landeshandwerkspfleger gewesen. Halt, stopp, das war auch noch mal einmal, wo er eine feste Stelle hat. Und da denke ich, das war mit so der Auslöser, irgendwann zu sagen, ich gehe eben in keine Institution mehr rein. Es war zwar nur eine kleine, er war ja mit dem Widerstandskämpfer Fritz Niedler von der Schulenburg ganz eng befreundet und ein Vertrauter von ihm. Und der hatte dieses Amt für ihn eingerichtet auch, um ihm Möglichkeiten zu eröffnen, seine teilweise ja wirklich auch sehr idealisierten Vorstellungen von Handwerk umzusetzen. Und da ist er aber wirklich auch an diesem ganzen Drumherum auch, weil er musste sich dann ja auch mit anderen Behörden auseinandersetzen. Und das war ja dann auch schon die Kriegszeit. NS, da hat er hinterher mal in einem Brief an eben auch die Erika Hoffmann geschrieben, ich rechne dieses Jahr der Auseinandersetzung auch zum Kriegsdienst. Er war ja Soldat gewesen vorher in Polen auch, ist er eingezogen worden als Pionier. Da gibt es auch sehr interessante Briefe, auch eben an den Inhaber dieser Firma Dickerhoff in Bochum, mit dem er noch befreundet war, wo er auch in diesen Briefen dann diese so von damals Grausamkeiten und Kriegsgräuel auch schildert. Also gar nicht irgendwie jetzt Soldat irgendwie der deutschen Armee, die jetzt Polen und Warschau erobert haben, sondern da schon ganz detailliert so beschreibt auch, was das eigentlich bedeutet, Krieg oder wie auch die Deutschen dann in Polen die Kultur der Polen zerstören, um eben da die ins, wirklich so ins Mark zu treffen. Also nicht irgendwas zu zerstören, sondern da gab es dieses Stadtschloss Zamek, dass das eben auch ganz gezielt zerstört wurde, eben Kultur, auch als Identifikationsmerkmal einer Nation, einer Kultur zu zerstören.
Doch zurück zum Spielzeug Albedeut.
Diese Drechsler haben das hergestellt, aber da ist nichts bekannt, ob er da irgendwie Tantiemen oder so für bekommen hat. Das fing erst nach dem Krieg an, als Anfang der 50er Jahre die Wirtschaftsstelle der Handwerkskammer Arnsberg, wo er auch bekannt war, er hatte ja in deren Bezirk auch seine Meisterprüfung 25 gemacht, die hatten Interesse daran, diese Spielzeuge wieder aufzulegen. Damals kam ja auch dieser Arbeitsausschuss Gutes Spielzeug in Ulm. Und die haben auch diese Spielzeuge entdeckt, weil das so ziemlich das Einzige auch gerade noch so für das Kind schon so in der Wiege war, was es überhaupt gab auch. Und eben aber auch mit diesen Spielmöglichkeiten, dass alle Sinne angeregt werden. Und dadurch wurde dieses Spielzeug bekannt und dadurch ist auch die Produktion gestiegen. Und er fing nochmal an, bei ihm reichte manchmal auch so, man musste ihn so anpieksen. Ne, dann fing er plötzlich an und hat dann so in den, ausgehend von den 50er, 60er bis Anfang der 70er Jahre immer wieder neue Modelle entwickelt auch. Er hatte dann irgendwie eine Idee, eine neue Form, hatte dieses Spielzeug nachher, waren gut 30 Modelle insgesamt. Und da hat er dann auch von dieser Meistergilde, hießen die später, also erst Wirtschaftsstelle der Handwerkskammer Arnsberg, auch Tantiemen dafür bekommen, was dann so ein einigermaßen sicheres Einkommen auch war. Aber es war eben alles nichts, wo man jetzt hätte große Sprünge mitmachen können. Das war ihm aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ne? Also ihm war wichtig, dass die Dinge, die er macht, ankommen, dass die Resonanz finden. Aber dieses ja, Wirtschaftliche stand für ihn nie so im Vordergrund. Was natürlich oft zum Leidwesen seiner Frau war, die einfach die Kinder dann zu Hause hatte, auch ja, einen Haushalt am Laufen halten musste. Ne?
Hugo Kücklhaus im Dritten Reich.
Also bei Kückelhaus, das, was ich vorhin auch schon mal eingangs sagte, er erhoffte sich am Anfang wirklich so durch die Nationalsozialisten auch Möglichkeiten sich fürs Handwerk ein, also für die Entfaltung des Handwerks. Weil das hatten die sich ja auch so auf die Fahnen geschrieben. Er hatte dann ja auch, durch dass er in dieser NS-Kulturgemeinde Abteilung Handwerk dann aktiv war, die Möglichkeit zur Ausstellung mitzugestalten oder überhaupt zu organisieren, wo sich das Handwerk präsentieren konnte. Er konnte sehr viele Vorträge halten. Wenn man da halt schaut, sieht man, also die Texte von Vorträgen oder überhaupt Publikationen von ihm in der Zeit, sie waren nicht frei vom Geraune der Zeit, aber so zwischen den Zeilen, er hatte ein ganz anderes Menschenbild halt als auch die Nationalsozialisten. Nicht dieses du bist nichts, dein Volk ist alles, sondern bei Kückelhaus, das waren auch zum Beispiel Überschriften von Aufsätzen, im Mittelpunkt steht der Mensch, der Handwerker, ein Säher auf Asphalt. Also immer das Kleine, das Feine, das Übergängliche. Elmar Schenkel hat in dem Zusammenhang sich auch nochmal dieses erste Werk Urteil und Gebärde nochmal genau angeguckt. Und da sind ganz viele Ideen auch des Taoismus drin. Also das Gewaltlose, das Gewaltfreie. Also das ist bei ihm gewesen. Dann hat er natürlich schon sehr schnell gesehen, wo das eben auch hingeht, so dieses Geistfeindliche. Aber er war auch kein Mensch, der sich jetzt hätte so einfach nur zurückziehen können. Ich glaube, dafür war er einfach zu voll mit Ideen und hoffte ja auch, was bewirken zu können. Ne, so dass man jetzt gesagt hätte, oder dass er jetzt gesagt hätte, so, ich mache da nichts mehr, ich gehe jetzt in irgendeine Tischlerei und entwerfe da Möbel. Da war er, glaube ich, eben nicht der Mensch für, sondern immer eben aktiv und versuchte ja auch Leute, das war bei ihm auch wichtig zu überzeugen, nicht irgendwo hinzuzwingen. Dann war er sehr, sehr eng befreundet eben mit Fritz Dietloff Graf von der Schulenburg und auch mit Axel von dem Busche. Das war ja derjenige, der sich schon vor Stauffenberg bereit erklärt hatte, sich sogar mit Hitler in die Luft zu sprengen. Der war, schreibt es auch später, weil es gab ja immer also sehr viel Kritik, wo Leute sagen, ja, wer in der Zeit, oder Menschen sagen, wer in der Zeit so in der NS-Kulturgemeinde mitgearbeitet hat und so, der muss ja auch Nazi gewesen sein. Und hinterher haben ja viele gesagt, sie kannten ja irgendwen aus dem Widerstand und dann waren sie der Meinung, sie wären eben auch im Widerstand gewesen. Aber das ist wirklich belegbar, dass Kückelhaus sehr, sehr enge Kontakte hatte, da auch ein Vertrauensverhältnis hatte. Und das ist ja auch sehr schön herausgearbeitet in diesem Buch von Wilhelm Becker über Hugo Kückelhaus im Dritten Reich, ein Leben zwischen Anpassung. Wobei so eine richtige Anpassung hatte er eigentlich nicht, auch wenn er sich im Sprachdiktus manchem genähert hat. Und oder kürzlich hatte ich noch so einen Text aus der Zeit über heimatschaffende Berufe, da bezieht er sich immer dann auf Gott als Autorität. Da taucht nirgendwo auf der Führer, sondern es geht um Gott. Und aber um auf Axel von dem Busche zurückzukommen, der hat in seiner Biografie später geschrieben, dass er nach dem 20. Juli zu Kückelhaus gefahren ist und ihn gefragt, also nach dem 20. Juli, da waren ja so ziemlich alle verhaftet, zum Teil auch dann schon relativ schnell hingerichtet, auch eben Schulenburg, und zu Kückelhaus gefahren und ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass er von dem Busche mit verdeckten Karten weiterspielt. Und dann hatte Kückelhaus gesagt, nee, das schaffst du nicht, da gehst du kaputt. Und das sind ja auch so Belege, was für ein Vertrauensverhältnis er da hatte, dass er nicht nur irgendwie jemand war, der dann hinterher sagte, ja, ja, den kannte ich und so, ich gehörte auch mit dazu. Ne? Und auch interessant, die Uta Jörsen, die damalige Leiterin dieser Arbeitsstelle Kückelhaus vom Stadtarchiv, hatte die Möglichkeit, den Axel von dem Busche noch persönlich kennenzulernen. Und der sagte dann auch, also Kückelhaus hat immer so ein Buch verteilt, weitergegeben von Friedrich Beck Malleseven. Das war ein Schriftsteller, der hatte das Buch Bockelsohn geschrieben. Das ging um die Wiedertäufer in Münster. Das war ja im Prinzip ja auch eine Diktatur gewesen. Und das war eine Allegorie auf das Dritte Reich. Und die Zensur im NS-System hat es sehr spät erst gemerkt. Und das Buch auch erst sehr spät verboten. Und
Am 9. Januar 1945 wurde Friedrich Reck in Malitzeven ins KZ Dachau gebracht, wo er wenig später starb. Es war sein Buch mit dem Titel Bockelsohn, Geschichte eines Massenwahns.
Das hat Kückelhaus halt immer Leuten weitergegeben. Hier, lest das mal. Dann wisst ihr auch mal, was hier los ist. Ne? Oder auch zum Beispiel allein jetzt nochmal, um aus Menschenbild zurückzukommen, die Entwicklung der Greiflinge 1939, das war ja in der Zeit, weil Erziehung im Nationalsozialismus, da gab es ja dieses Buch von der Johanna Harrer, die deutsche Mutter und ihr Kind oder ihr erstes Kind, ne, wo dann so Sätze drin, und das war ja auch so ein Grundsatz in der Zeit, von vornherein mache sich die ganze Familie zum Grundsatz, sich nie ohne Anlass mit dem Kinder abzugeben. Ne, und er entwickelt dann ein Spielzeug, wo es gerade darum geht, sich mit dem Kind abzugeben, diese fröbelsche Spielpflege.
Die Kritik an der Architektur, gerade auch im Blick auf Schulgebäude, entstand in den 60er Jahren. Auf seiner Rückreise aus Montreal besuchte er eine fensterlose Schule in Harlem. Die Theorie, blendet man alles aus, gibt es keine Störung, lässt sich Wissen reibungslos eintrichtern.
Das kam ja auch erst später, wesentlich nach dieser Zeit, auch im Dritten Reich, diese Kritik an der Architektur. Also auch das kam ja so in den 60er Jahren bei ihm auf. Dann, er hatte vorher ja schon immer auch als Gestalter hauptsächlich in Kirchen gearbeitet, wo er dann ja auch Glasfenster, wo es darum auch um Atmosphären ging. So Atmosphäre von Räumen. Das war da sicherlich schon ein Thema. Was die eigene Schulzeit angeht, da hat er natürlich eine sehr strenge Zeit mit diesen richtig alten Schulgebäuden, die ja manchmal auch so einen Kasernencharakter noch hatten. Oder wenn ich noch so an meine eigene erste Schule denke, als ich so in die Grundschule kam in den 60ern. Aber sich intensiver damit zu beschäftigen, er hatte ja 1967, war er in Montreal gewesen und hatte dort auf der Weltausstellung die Möglichkeit, sein naturkundliches Spielwerk vorzustellen. Das ist ja so der Vorläufer praktisch des Erfahrungsfeldes gewesen, wo es erstmal nur so um, ja, eigentlich physikalische Phänomene geht, aber die auch nicht zu erklären, sondern als Spielangebot, als für Kinder und so ein Erfahrungswissen sich anzueignen. Und im Erfahrungsfeld sind ja später dann einfach auch noch die ganzen anderen Geschichten wie Tasten, Riechen, Schmecken und so da zugekommen. Auf der Rückfahrt von Montreal in New York gewesen. Und da wurde damals so diese erste fensterlose Schule in Harlem gebaut. Weil die Idee war ja, man hoffte ja, es war ja so, ja, ein bisschen diese Pädagogik des Nürnberger Trichters. Ich blende alles aus, die Kinder haben keine Störungen mehr und ich muss nur noch so das Wissen reinstopfen dann. Und da wurde dann eben diese fensterlose Schule, das war, ne, keine Außeneinflüsse mehr, kein Schulhof, keine Pflanzen, also praktisch so alle Sinnesreize, starres Licht. Und das war für ihn so eine Art Aha-Erlebnis. Und dann hat er 69, hat er einen Beitrag geschrieben, die Stadt nach der Evolution. Und das war ja auch schon so diese Phase 69, wo er ziemlich am Ende dieser Arbeit an seinem Buch Das Universum als Mensch war, wo es ihm ja darum ging, eben zu zeigen, der Mensch ist ein leibliches Wesen. Also nicht rein aus Gehirn beschränkt, kognitiv, sondern und gerade Lernen bedeutet ja viel mehr. Ein ganz körperliches, leibliches, sinnliches Lernen auch. Wo er dann schrieb, ja, oder dass er immer wieder festgestellt hat, zum Beispiel Studierende, die Architektur studieren, dass sie noch nie was irgendwie in ihren Vorlesungen als Thema hatten, die Sinnesorgane des Menschen. Was braucht eigentlich der Mensch für eine Umgebung, was jetzt die klimatischen Bedingungen angeht, was die Ausgestaltung von Fußböden oder überhaupt von Reizen, die mir die Architektur bietet, sondern dass alles eben so eingeebnet ist, nur unter rein gestalterischen Aspekten, aber so der Mensch gar nicht mehr eigentlich. Das ist, woran sich die Architektur dann ausrichtet. Und dann sollte da auch 1971 war das, glaube ich, auch in Deutschland so die erste fensterlose Schule gebaut werden. Und da haben sich dann auch Eltern, Lehrer und zum Teil auch Mediziner an ihn gewandt. Und da hat er dieses Thema vertieft und daraus ist dann dieses Buch Menschliche Architektur entstanden, wo er dann eben auch da sehr bekannt wurde und auch sehr viel zu Vorträgen eingeladen wurde.
Kückelhaus und seine Bedeutung heute in einer gänzlich veränderten Welt. Wie sieht Jürgen Münch darauf?
Also auf jeden Fall nicht in der Breite. Am Thema schon auch, oder wie du ja auch sagtest, wo du Kontakt hattest jetzt mit diesen zwei Personen, die auch so Kückelhaus dann aufgenommen haben, weil vieles von ihm auch in Richtung Sinneswahrnehmung ist ja auch dann glücklicherweise auch in die Pädagogik eingeflossen, wird oft aber gar nicht thematisiert. Ich habe aber so den Eindruck, aktuell geht es fast immer nur noch so um dieses Thema Digitalisierung. Und es wird wieder, also es ist, glaube ich, jetzt wieder so, das Pendel geht zurück. Ne, nachdem so 80er, 90er Jahre das ein wichtiges Thema war, da sind ja auch viele der heute noch existierenden Erfahrungsfelder entstanden. Ne? Oder wenn ich überlege, wann Schloss Freudenberg dann anfing und vorher eben auch noch das Erfahrungsfeld als Wanderausstellung. Das war diese Zeit, da war, sagen wir mal, das Pendel oben. Und jetzt geht es einfach durch diese Diskussion so rund um die Digitalisierung immer mehr zurück. Und ich glaube, es ist eben die Gefahr, dass jetzt wieder vergessen wird, ja, der Mensch als leibliches Wesen, der mit seinem Körper auch lernt und denkt, dieses Wechselspiel zwischen Hirn, Sinnesorganen, Körper, sondern das fast nur noch fokussiert ist so auf diesen kognitiven Teil, wo ja dann auch so die Algorithmen für stehen, die dann oft ja auch keine Ungenauigkeiten mehr kennen oder Zufall. Ich habe ja so kürzlich ein Buch entdeckt, wo ich finde, dass das ganz gut thematisiert wird auch, und zwar von Thomas Fuchs, einem Mediziner, Philosophen, Psychologen. Verteidigung des Menschen, Grundfragen einer verkörperten Anthropologie. Und da habe ich dann auf dem Klappentext gefunden, mit den Fortschritten der künstlichen Intelligenz, der Digitalisierung der Lebenswelt und der Reduzierung des Geistes auf neuronale Prozesse erscheint der Mensch immer mehr als ein Produkt aus Daten und Algorithmen. Wir begreifen uns selbst nach dem Bild unserer Maschinen, während wir umgekehrt unsere Maschinen und unsere Gehirne zu neuen Subjekten erheben. Gegen diese Selbstverdinglichung des Menschen setzt der Philosoph und Psychiater Thomas Fuchs einen Humanismus der Verkörperung.
Zitat Ende.
Das ist ja auch wieder dieser Titel damals von Kückelhaus schon in den 70er Jahren, Organismus und Technik, 71 war das. Die Balance zwischen Organismus und Technik. Also Kückelhaus hat ja sein Buch auch nicht Organismus versus Technik, sondern Organismus und Technik. Dieses Wechselspiel, Gebrauch eines Werkzeuges, aber auch zu wissen, wo hat das seine Grenzen. Ne? Die Bedeutung eben des Körpers. Ne? Er sagt ja auch nicht, das Gehirn denkt, sondern der ganze Mensch. Nicht das Auge sieht, der ganze Mensch. Also diese Zitate von ihm, die fassen das ja auch sehr, sehr genau. Und ich glaube, das ist das, was Kückelhaus noch auch in seinem 125. Jahr eben immer noch aktuell macht. Gerade die heutigen Diskussionen, dass man vor lauter, es geht ja nicht gegen eine Digitalisierung, aber wo hat das ihre Grenzen und wo macht es auch keinen Sinn mehr? Oder dass ich das Digitale immer weiter in die Kindheit runterhole und dabei ganz vergesse, was braucht eigentlich das Kind in den ersten Lebensjahren eben an körperlichen Erfahrungen, an, ne, wie Kückelhaus sagte, Spielraum lassen. Das ist das Geheimnis.
Ich bedanke mich bei Jürgen Münch.